Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Lieber Fabiano, wir nehmen ja jetzt die zweite Folge hintereinander auf. Was trinkst du jetzt?
Ich habe hier so einen fertig gemischten Jack Daniels Cola mit Coke Zero. Das kann entweder richtig geil sein oder richtig scheiße. Habe ich noch nie probiert, aber Whisky Cola ist ja eins meiner Guilty Pleasures. Deswegen, ja, testen wir mal.
Okay. Ja, ich hatte gerade ein Getränk. Was soll ich dazu sagen? Liebe Leute, das ist jetzt die vorgezogene Holy-Werbung. Da wird demnächst was auf euch zukommen. Weitere Details folgen. Das wird euch von den Socken hauen. So versteht man fest. Fabian, weißt du, worum es geht?
Ich weiß, worum es geht natürlich. Und die Ankündigung hat mich schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, fickerig gemacht.
Ja. Wie genau gemacht?
Ich habe nach irgendeinem unverfänglichen Wort gesucht. Fickerig, das ist so zappelig, aufgeregt. Ich habe nichts anderes gefunden, so auf die Schnelle.
Okay. Ja, ich kenne das Wort natürlich, aber...
Es hat mich unter Strom gesetzt.
Ja, ja, ich war so ein bisschen, wie soll man sagen, außer mir vor Freude, dass du unseren gemeinsamen Wortschatz erweiterst hier an der Stelle.
Es ist hier alles Freestyle bei gefühlt 40 Grad in der Bude, da funktioniert das Gehirn manchmal nicht so und hat Wortfindungsstörungen.
Daher gelten auch für diese zweite Folge des heutigen Tages, diese beiden Triggerwarnungen. Erstens, hört euch das nicht an, wenn ihr keinen True Crime verkraftet oder wenn ihr es nicht hören dürft, weil ihr zu jung seid. Zweitens, hört diese Folge nicht, wenn es kälter als 30 Grad sein sollte. Denn unsere Hirne laufen nicht mehr so richtig. Da kommen auch schon mal so Wörter wie fickerig raus.
Wenn ihr euch fragt, warum Daniel seit neuestem immer Triggerwarnungen ausspricht, obwohl wir das ja nie gemacht haben. Es gab einen Vorfall, der ihn dazu geführt hat, das zu tun, und ich lasse ihm das, denn es ergibt Sinn. So nach diesem Erlebnis würde ich das wahrscheinlich ja an seiner Stelle genauso machen. Lass dir dein Holy-Getränk schmecken.
Danke.
Und bevor wir jetzt hier Werbung für diesen Partner machen, machen wir jetzt gar nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle eher bei euch bedanken, dass ihr so nett über unseren Link einkauft, wenn ihr bei Holy einkauft und uns damit wirklich gut unterstützt. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist hier ein Hobbyprojekt und fürs Streamen bekommt man nichts bei Spotify und so, im Gegensatz zu irgendwelchen Bands oder was weiß ich was, die tatsächlich pro Stream bezahlt werden und so, sind unsere Möglichkeiten begrenzt und das ist einfach schön zu sehen, dass ihr uns dann auf diese Art und Weise unterstützt. Oder noch cooler, wenn ihr Merch kauft. Ich liebe das, wenn ich Leute sehe, die so ein T-Shirt von uns anhaben. Das finde ich so unfassbar surreal. Ja, Liebe geht raus an jeden, der uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Liebe geht natürlich aber auch raus an jede oder jeden von euch, die einfach nur zuhören, denn auch das unterstützt uns, denn das ja motiviert uns einfach weiterzumachen.
Word, Bruder. Doch kehren wir wieder zurück zu unsinnigen Themen. Erstens, oder wichtigen Themen. Starten wir mit dem wichtigen Triggerwarnung, was du eben angesprochen hast. Ja, es ist mir aber auch eine Herzensangelegenheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass man uns nicht hören sollte, wenn man, keine Ahnung, mal mindestens noch kein 16 ist oder so. Das ist meine Meinung.
Wir hatten das Thema ja schon, ich sehe das. Aber ich sehe den 16-jährigen Fabian und den hätte so eine Triggerwarnung eher motiviert weiterzuhören. Also wenn ich jetzt irgendwie so mit 12, 13, 14 auf irgendwas gestoßen bin und der stand dann so erst ab 18, dann war das für mich so, haha, geil. Also das hat mich eigentlich eher angezogen.
Ja, okay, ich will das an der Stelle auch nicht weiter vertiefen, aber ich verstehe diesen Punkt natürlich auch. Dann gibt es noch eine zweite Sache und zwar zum Thema Fußball-WM. Wollte ich noch loswerden, das hatte ich vorhin fast vergessen. Ich habe auch noch keinen so richtigen Favoriten, allerdings war ich total begeistert von der ersten Halbzeit England gegen Kroatien. Hast du die gesehen?
Ja, England natürlich immer so ein bisschen so Geheimfavorit, so das Mutterland des Fußballs und immer mit großen Ambitionen bei jedem Turnier dabei. Ja, die haben sehr, sehr stark gespielt, das muss man sagen.
Ja, Harry Kane, also unfassbar der Typ. Auch pässemäßig, was er abliefert, richtig stark. Ich würde es England wirklich extrem gönnen, dass die mal einen Weltmeister holen.
Ja, ich bin da emotionslos, was England angeht. Letzten Endes soll einfach der Beste gewinnen, aber die haben schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, das muss man sagen.
Ja. Ja, und das Spiel war halt super spannend, ne? Letzte Sekunde der Nachspielzeit gleicht Kroatien noch aus und dann bin ich pennen gegangen, weil es einfach so spät war. Aber ja, super spannendes Spiel.
Ich liebe so diese kleinen Underdog-Geschichten, die so Turniere schreiben, dass zum Beispiel, Curaçao 0-0 hält gegen Ecuador, womit keiner gerechnet hat. Wobei man ja sagen muss, Ecuador ist besonders stark und die sind ja Zweiter in der Südamerika-Qualifikation, aber die sind halt besonders stark, weil die ihre Heimspiele in so einem Stadion austragen, im höchstgelegenen Stadion der Welt und dann einfach der Gegner da konditionell nicht mithalten kann. Das macht die so stark und sobald die dann halt nicht in ihrer Heimat spielen, sind die in der Regel eine Klasse schlechter als zu Hause. Oder eben Kap Verde, die
Gegen
0-0 gegen
Spanien, ja.
Spanien gehalten haben. Ne?
Mega.
Das ist natürlich, sowas finde ich geil. Das sind so diese kleinen Stories, die mir so ein bisschen das Herz aufgehen lassen. Da hast du eine Mannschaft mit, ich kenne die kapverdische Mannschaft jetzt nicht, aber ich sag mal, da sind maximal drei Profifußballer drin. Der Rest sind irgendwelche Kicker aus unteren Ligen oder Leute, die, weiß ich nicht, hauptberuflich Kfz-Mechaniker sind und die gegen so eine Übermacht dann 0-0 halten. Das ist einfach eine
Das
geile
ist total
Sache.
verrückt. Kennst du diese Story mit dieser Fußballwette?
Nee.
Da hat wohl irgendjemand 1 Million Euro auf Spanien gewettet, getippt, weil der halt damit irgendwie 80.000 gemacht hätte. Ja, also eigentlich so eine sichere Angelegenheit. Weiß ich nicht, was ihn dazu verleitet hat. Ob es nur Spielgeld für ihn war, weil er super reich war oder eben nicht. Und so hat das Geld halt einfach weg. Und, oder er hat sich das irgendwo zusammen, weiß ich nicht, geliehen. Also eine Vollkatastrophe. 80.000 Euro zu gewinnen sind natürlich extrem viel Geld, aber auf der anderen Seite hat er jetzt 1 Million Euro verloren. Das muss ich mal vorstellen.
Das ist total dumm. Ich bin zu konservativ. Ich hätte in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld mit Boxwetten verdienen können, wenn ich gewettet hätte, aber habe ich nie gemacht. Habe mich dann im Nachhinein immer geärgert, meine ich. Da hätte ich richtig Kohle machen können. Naja,
Aber du hast, ja.
Fußballwetten, da erinnere ich mich an die WM 2018. Da habe ich einen Abend an so einem Bierrondell ausgeholfen. Da hat Deutschland gegen Südkorea verloren und ist damit quasi aus dem Turnier ausgeschieden. Und irgend so ein Typ, der stand an diesem Rondell und der hatte auch den ganzen Abend so ein paar Bierchen getrunken. Und als dann Deutschland ausgeschieden ist, da hatte der auf einmal richtig gute Laune und hat dann so eine Runde für alle ausgegeben. Und ich meinte so, was ist los? Und dann hat er mir erzählt, er hat sein letztes Geld, was er hatte, alles, was er hatte, auf eine bestimmte Kombi-Wette gesetzt und hat jetzt durch dieses Ausscheiden von Deutschland 150.000 Euro gewonnen.
Ist so voll. Also alles komplett nicht meine Welt und ich muss auch wirklich sagen, also ich würde niemandem da draußen empfehlen, Sportwetten zu machen, nur generell so Glücksspiel, generell Glücksspiel. Aber okay, wie die Leute halt so wollen. Interessanter Brückenschluss an der Stelle, allerdings Glücksspiel, Las Vegas, Tupac. Die Verkettung jetzt gerade. Das wollte ich nämlich auch noch loswerden. Ich habe jetzt gerade auf Arte angefangen, so eine Suge Knight-Doku zu gucken. Ja. Und man kommt quasi, man sieht eben auch Bilder und hört Geschichten, die er mit Tupac so durchlebt hat. Ja. Beziehungsweise sieht man auch Bilder von den beiden, Fotografien, die maximal abstoßend sind. Das kann man nicht anders sagen. So, ne, die haben sich offensichtlich auch, ich weiß nicht, ob es Prostituierte gewesen sind. Jedenfalls also wirklich. Einige würdelose Bilder, weil würdelos ist menschenverachtende Bilder eigentlich mit Frauen, so frauenverachtende Bilder. Und das hat mich so richtig angekotzt. Und wie ich mir das so ansehe und denke mir zweierlei. Erstens, wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee, sowas zu machen? Also A, überhaupt sich so sich so zu verhalten, Frauen gegenüber auf der anderen Seite. Sich dabei fotografieren zu lassen. Was ist das denn für eine bescheuerte Machtdemonstration? Ja, wenn da irgendwie leicht bekleidete Frauen sind und die irgendwie, naja. Und auf der anderen Seite bin ich dann ein bisschen so gedanklich zu deiner Theorie zurückgekehrt. Ja, du hast ja mal im Nachgang unserer Folge oder eigentlich während der Folge schon die Theorie aufgesetzt, dass Tupac so zwei Gesichter hatte. Ja.
Ja,
Und ich muss
und
wirklich sagen, ich hab danach noch recht häufig darüber nachgedacht und das mindert auch nicht mein Fansein, was die Musik betrifft, aber zumindest was diese Person betrifft, habe ich jetzt doch noch einen neuen Blick drauf geworfen. Denn ich denke mir, man sieht schon eine gewisse Parallele, also zwischen seinen Kontakten zu Haitian Jack und so, also diese ganzen New Yorker Gangster, mit denen der da rumhing und wo es dann eben um diesen Vergewaltigungsvorwurf geht. Und eben diesen Aktionen, die er da mit Suge Knight gemacht hat, mit diesen sehr leicht oder gar nicht bekleideten Damen in Flagranti-Bilder und so weiter und so fort. Wenn man sich so verhält und wenn, und das scheint ja hier so ein bisschen auch Wiederholung gewesen zu sein, dass er sich eben diesen Gangstern angeschlossen hat, die für die keine Gesetze galten so richtig, ne, die so ihr eigenes Ding gemacht haben und die definitiv, ja, wie soll man sagen, frauenverachtend waren, macho-mäßig unterwegs gewesen sind. Ja, ich glaube, da ist an deiner Theorie was dran, dass er sich da angepasst hat und dass er da vielleicht auch irgendwas ausleben konnte, was er vorher nicht so gezeigt hat oder nicht zeigen konnte.
Ich habe tatsächlich vor kurzem auch was gesehen, ein Interview, was mich bestärkt hat, auch in dieser Meinung, und was das Ganze aber nochmal von einer anderen Perspektive aus beleuchtet hat. Und zwar habe ich ein Interview gesehen mit Michael Jai White. Das ist ein Schauspieler, Kampfsportler, auch Stunt-Koordinator. Ganz, ja, nicht so der bekannteste Typ. Der hat diese Undisputed-Filme, das sind so Knastbox-Filme, da hat er, das waren seine größten Rollen, glaube ich. Kampfsportlich super bewanderter Typ, deswegen auch als Bodyguard viel gearbeitet hat und wie gesagt, so Stunt-Koordinator. Und der kannte Tupac. Und der hat gesagt, dass Tupac immer ein Weichei war, ein totales Weichei und nicht ernst genommen wurde und halt auch eher sanft war und sensibel. Und dann hat er in irgendeinem Film eine Rolle gespielt, da hat er irgendeinen Gangster gespielt. Das war auch ein relativ bekannter Film,
ja, ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Das war nicht Poetic Justice, Above the Rim, glaube ich.
Above the Rim, ja. Genau. Und Michael Jai White sagt, der ist danach in dieser Rolle geblieben. Der hat dann quasi, der hat immer diese Rolle aus dem Film weitergespielt und hat halt gemerkt, dass er damit in dieser Hip-Hop-Subkultur und dieser Zwischenwelt besser klarkommt als sein eigenes Wesen. So. Und vielleicht hat er sich dabei auch irgendwie so ein bisschen verloren, weil er das Gefühl hatte, er muss diese Rolle spielen, weil er sonst eigentlich ein zu weicher Mensch gewesen wäre für die Leute, mit denen er sich umgeben hat. Also das, wie gesagt, das soll gar nichts relativieren oder schönreden, aber so kommst du dann eventuell auch in so eine Rolle und so kommst du vielleicht auch dahin, dass du Sachen übertreibst, weil du das Gefühl hast, du musst was beweisen.
Naja, also ich finde so diese gesamte Hip-Hop- und auch Filmkultur, die ist ja schon mal sehr speziell und das ist natürlich etwas, wo er auch aufblühte, wo er auch gewissermaßen stark verwurzelt ist durch eben seine Herkunft, durch die Black Panther-Vergangenheit, aber eben auch eigentlich würde ich sagen, die Black Panther-Vergangenheit bietet ihm eher so eine Nische der Uniqueness, ne? Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn damals gewesen. Und er hat wahrscheinlich gecheckt, dass er sich damit gut bewegt. Aber so generell passt ja dieses Hip-Hop-Ding grundsätzlich zu ihm als irgendwie Ghetto-Kid. Und gleichzeitig war er eben Schauspieler, also dass er dann irgendwo was sucht und auch findet, womit er sich wohlfühlt und was so sein Ding ist und seine Potenziale komplett ausschöpfen kann, das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, warum der nicht Hamlet spielte als Schauspieler so, weißt du? Das ist irgendwie auch eine ganz natürliche Folge dessen. Aber was ich eben auch meine ist, ja, und das geht vielleicht mit dieser Sanftmütigkeit einher, denn ich habe ja schon mal gesagt, das waren immer so eher die Lieder, die mir sehr gut gefallen haben. Wenn es halt irgendwie tiefgründig war. Aber ich glaube, dass diese Möglichkeit sozusagen oder diese Abhängigkeit oder diesen Rücken, den er sich da geholt hat durch verschiedene Gangster, ich glaube, das hat auf jeden Fall nochmal was gemacht. Das hat so ein bisschen so diese Fiktionalität seiner Figur in Above the Rim zur Realität werden lassen.
Wahrscheinlich. Das ist im deutschen Hip-Hop ja wahrscheinlich genauso. Das realisieren viele Leute gar nicht, wie wichtig diese Rückenpolitik ist und wie Leute sich da anpassen müssen. Aber das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Aber wo wir gerade bei Filmen sind und bei Michael Jai White, möchte ich die Gelegenheit ergreifen für Leute, die wirklich Bock auf richtig schlechten Humor haben, richtig platte Witze und so Filme, die so ein bisschen underground, schlecht humorig sind und so ein bisschen zwar aus den 2000ern, aber so ein Throwback in die 60er, 70er Jahre geben. Black Dynamite.
I am smiling.
Es ist ein unglaublich schlechter, aber zugleich auch unfassbar witziger Film mit der haarsträubendsten Story, die man sich vorstellen kann. Freunden von flachem Humor sei empfohlen, da mal ein Auge drauf zu werfen.
Ja, definitiv, Leute, den müsst ihr gesehen haben. Das ist also, das ist jetzt nicht so eine Filmempfehlung wie Shaolin Soccer, sondern das ist eine ernst gemeinte Empfehlung. Es ist schon lustig, ja.
So, steigen wir in den Fall.
Ja, bitte.
Wir sind in Spanien.
Hola.
Hola. Wir sind in Malaga, beziehungsweise in der Nähe von Malaga, in einer Stadt namens Mijas.
Andalusien.
Und Mijas ist so ein bisschen eine Stadt, die dafür bekannt ist, dass sie britische Einwanderer sehr anzieht. Also da gibt es eine relativ starke Community aus dem UK. Und in genau diesem Milieu spielt der heutige Fall. Es geht um eine junge Dame, die zum Tatzeitpunkt 15 ist, Amy Fitzpatrick, die mit ihrem Bruder Dean, ihrer Mutter Audrey und ihrem Stiefvater David Mahone 3 Jahre vor den Ereignissen eben nach Michas ausgewandert ist, sehr zum Leidwesen ihres Vaters Christopher, der natürlich nach der Trennung seiner Frau, ja, erstmal damit klarkommen musste, dass die dann quasi direkt relativ schnell einen neuen Partner hatte und dann auch mit den Kindern umgezogen ist und dann auch noch damit klarkommen musste, dass die Irland verlassen, Dublin, um genau zu sein, und dann allesamt nach Spanien übersiedeln. Das ist ja dann nicht mehr so, dass du dich mal eben so regelmäßig sehen kannst, ne?
Nee.
Das ist, wie gesagt, ja, eine Gegend, die sehr touristisch geprägt ist und die auch eine sehr, sehr große Einwanderergemeinde aus dem UK umfasst. Und da bekommt David Mahone irgendwie die Chance, im Hotelwesen zu arbeiten. In welcher Kapazität, in welcher Art und Weise, das wird nie weiter aufgeschlüsselt. Aber er hat da halt auf jeden Fall ein Jobangebot, das offensichtlich besser klingt als seine Beschäftigung in Irland, und so zögert man nicht lange und zieht eben gemeinsam um. Für Amy und Dean, ihren Bruder, der etwas älter ist als sie, ist das grauenhaft, denn die hinterlassen jetzt quasi ihren gesamten Freundeskreis in Dublin. Ich meine, sie ist 12, als umgezogen wird, Dean ist 15. Das ist natürlich auch wirklich ein scheiß Alter, um so entwurzelt zu werden. Ne? Du hast dann deinen Freundeskreis, der ist auch schon etabliert und gewachsen genug, um dass du die Leute wirklich vermisst, und du bist halt auch schon emotional doch auch eher gebunden an deine Heimat und erlebst das sehr, sehr bewusst mit. Das ist was anderes, als ob du mit, weiß ich nicht, 4 Jahren umziehst oder so.
Ja, mit 4 oder irgendwie so an der Schnittstelle zur neuen, zur weiterführenden Schule, da ist es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. Aber so mitten in der Pubertät oder zu Beginn der Pubertät ist es natürlich dann nochmal doppelt schwer. Und du hast halt feste Freundeskreise entwickelt mittlerweile. Ist schon schwer, ne?
Ja, Amy tut sich sehr, sehr schwer mit dem Einleben, auch mit der neuen Kultur, der neuen Sprache. Darunter leiden auch ihre schulischen Leistungen. Sie isoliert sich auch ziemlich, macht oft blau und entwickelt keinen so großen Freundeskreis in dieser Einwanderer-Community. Hat eigentlich nur so eine richtig gute Freundin, und ansonsten mehr so Bekanntschaften. Dazu kommen wir aber später. Innerhalb ihres Elternhauses scheint es auch nicht gut zu laufen. Sie versucht offenkundig möglichst wenig Zeit zu Hause zu verbringen. Sie mag ihren Stiefvater überhaupt nicht und sie fühlt sich da auch von ihrer Mutter oft missverstanden, weil die oft auf der Seite des Stiefvaters ist. Ob das jetzt so ist, weil die so eine Einheit demonstrieren wollen, so in dieser Erziehungsfrage, oder ob die wirklich, wirklich immer auf seiner Seite war und ja, ihre Tochter vielleicht auch als so ein bisschen Störenfried empfunden hat, das weiß ich nicht. Das ist ja auch so eine Dynamik, die oft entsteht. Es gibt gerade diesen Fall in Deutschland, dieser Fabian aus Güstrow, der ermordet worden ist von der Ex-Partnerin des Vaters, und der Vater spielt da scheinbar auch eine Rolle, ne? Und das scheint ja auch so ein bisschen so eine Dynamik zu sein, wo die beiden wieder eine Beziehung angestrebt haben und offensichtlich das Kind von beiden so als Klotz am Bein empfunden wurde, so wie man das jetzt mittlerweile rauslesen kann, was ich einfach super schlimm finde. Aber dass das dann Leute so
Total.
offensichtlich denken, wir können keinen vernünftigen Neuanfang haben, weil es noch diese Altlast Kind gibt aus einer vorherigen Beziehung, und dann so emotionslos damit umgehen, bis hin eben zum Mord jetzt in diesem Fall. Also so stellt es sich aktuell dar. Wir werden noch alle sehen, was da jetzt letztendlich
Ob
rauskommt.
das so ist,
Was
ja.
ich
Es
sagen
ist aber
wollte,
so schlimm, dieser Gedanke, schrecklich.
das ist ein kaum nachvollziehbarer Gedanke. Was ich sagen wollte ist,
Überhaupt nicht nachvollziehbar.
mein Gedanke geht halt nur dahin, es kann halt auch sein, dass auch in dieser Beziehungen, ne, dass da die Kinder eher so als Relikt aus der Vorehe betrachtet werden und deswegen sie halt tendenziell eher ihrem neuen Mann immer wieder recht gibt.
Okay, verstehe.
Denn auch Sohn Dean eckt immer wieder mit David Mahone an. Also da ist zu Hause scheinbar nicht so, das ist kein Platz, wo Liebe ist und kein Platz, wo man gerne ist. Und Amy versucht eigentlich möglichst häufig nicht zu Hause zu sein. Also später tauchen dann auch so Briefe von ihr auf, die sie an Freunde geschrieben hat, und irgendwelche Tagebucheinträge, die auch sehr darauf hindeuten, dass da zu Hause Vernachlässigung eine Rolle spielt. und eben auch emotionale Vernachlässigung eine Rolle spielt, dass sie sich nicht wohlfühlt und auch Freunden und Bekannten, Klassenkameraden fällt halt auf, dass sie nie vernünftige Klamotten anhat, dass es immer so abgetragene Klamotten sind, sie kriegt keine Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten, also es ist schon irgendwie eher alles sehr, sehr weird.
Wir reden aber jetzt schon von der Zeit in Spanien, ja?
Genau, ja.
Und wie klappt das denn so von der Sprache her?
Ja, auch nicht gut. Also sie tut sich sehr, sehr schwer damit, generell sich so einzufügen. Und sie schwänzt die Schule auch sehr, sehr oft. Also sie ist ein Problemkind, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Also Problemkind ist, finde ich, das klingt dann immer so, dass das stellt das Kind so schlecht dar. Also ich weiß, das hast du so nicht gewollt aber oder gemeint, aber ich finde, das suggeriert so ein bisschen, dass das Kind das Problem ist oder das
Probleme
macht.
Definitiv nicht.
Ich glaube eher, dass es ganz schön einsam war, das Kind. Und
genau.
Ganz schön verlassen und zusätzlich eben auch sprachlich isoliert war in dem Moment. Denn du hast ja gesagt, da gab es viele Engländer. Okay, das mag sein, aber es heißt ja nicht zwangsläufig, dass es Leute sind, mit denen du in der Klasse bist, mit denen du sprechen kannst und so. Ja.
Ja. Nee, das so, also so sollte das nicht verstanden werden. Wir haben hier einfach ein Mädchen, das offensichtlich sehr problembeladen ist, das zu einer Phase aus ihrem Umfeld gerissen wurde, wo sie das nicht wollte, die sich daher auch vielleicht auch aus Trotz sehr, sehr schwer tut, sich einzuleben in der neuen Gegend, die aber auch zu Hause, wo der Haussegen sehr, sehr oft schief hängt. Also das Haus, das Heim ist kein Ort, in dem man gerne ist, wo es, wie gesagt, auch offensichtlich Vernachlässigungstendenzen gibt und wo einfach viele, viele Baustellen aufgemacht sind, die ja besorgniserregend sind und die einfach dazu führen, dass sie mit so einem Rucksack durchs Leben läuft, ne? Und dieses Bild zeichnet sich eben, wie gesagt, durch so Aussagen von Bekannten oder eben Briefe, die sie nach Hause geschrieben hat. Amys Mutter tut das halt alles ab, so später. Die erzählt dann immer, das sei einfach so ein bisschen das Problem, dass Amy in der Schule gemobbt wurde und dass sie psychisch so ein bisschen angeschlagen wäre und zu Hause wäre eigentlich alles gut gewesen, aber sie hätte das einfach nicht angenommen, weil sie trotziges Kind einfach nur gewesen ist. Also sie redet das so komplett runter.
Finde ich auch lustig, ne? Fingerzeig aufs Kind, da haben wir es nämlich wieder, du bist schuld, ne? Du bist einfach ein problemhaftes Kind, du, weißt du? Also,
ja.
Komplett unreflektiert.
Ich denke allerdings, dass das auch nicht stimmt. Ich glaube, dass Amys Version stimmt und dass sie kein trotziges Kind war, denn es gibt tatsächlich eine Freundin, eine wirklich gute Freundin, die ebenfalls Britin ist, die auch in Michas wohnt, das ist Ashley Rose. Und bei den Roses verbringt Amy im Prinzip von Anfang an sehr viel Zeit. Also seit sie umgezogen ist, ist das so ihre engste Bezugsperson. Und sie versucht, so wenig Zeit wie möglich zu verbringen und ist dann manchmal auch über längere Zeiträume bei den Roses. Und schon relativ kurz nach dem Umzug, als Amy noch 12 ist, wie gesagt mit 15, spielen sich die Taten ab, über die wir sprechen werden. Da schreibt die Mutter von Ashley einen Brief an das spanische, irische Konsulat in Spanien. Und schreibt, dass es da dieses Mädchen gibt, Amy Fitzpatrick, die auf jeden Fall Hilfe braucht in ihrer Familie, weil sich Ashleys Mutter Sorgen um sie macht und weil sie sich die konkrete Sorge macht, wenn man da nicht hilft in der Familie, dann wird Amy eines Tages verschwinden, schreibt sie wortwörtlich so.
Ja, krass, ne? Das ist ja, also ich nehme an, dass es zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird.
Ja, natürlich wird ihr kein Glauben geschenkt, dieser Brief verpufft, aber wie du schon sagst, der liest sich im Nachhinein wie eine Prophezeiung.
Interessanterweise, hier eine Parallele zum letzten Fall, hieß da die beste Freundin mit Nachnamen Rosario und jetzt haben wir Rose.
Stimmt, ja.
Da hat der Fabian bei der Fallrecherche mal sehr geschickt kombiniert.
Wie generell verbringt Amy einfach unheimlich viel Zeit bei den Roses und in dieser Weihnachtszeit 2007, da ist es sogar richtig viel, denn am zweiten Weihnachtsfeiertag 2007, da kommt es im Hause Fitzpatrick Mahone zu einem großen Streit. Dean und Amy hatten sich sehr darauf gefreut, mit ihrer Mutter nach den Weihnachtstagen nach Irland zu fliegen. Das war denen schon lange versprochen worden, dass sie endlich ihren Vater nochmal sehen können, ihre Freunde in Irland nochmal besuchen können. Und dieser Flug wurde aber kurzfristig gestrichen von den Eltern, beziehungsweise von Stiefvater David, angeblich weil Dean, also der Bruder von Amy, irgendwas zu Hause gemacht hat und man dann beide einfach bestraft hat. Und dieses kurzfristige Streichen des Heimfluges, des lang ersehnten Heimataufenthaltes in Irland, pisst Amy halt hardcore an und sie verbringt jetzt von dem zweiten Weihnachtsfeiertag bis Silvester, beziehungsweise bis Neujahr, durchgehend bei Familie Rose, also bei Ashley zu Hause.
Tja, die Enttäuschung kann man nachvollziehen.
Vollkommen. Also das ist, keine Ahnung, die hat ihren Vater 3 Jahre nicht gesehen. Die war 3 Jahre nicht in ihrer Heimat, ne, und hat dann natürlich auch Freunde, mit denen man Briefkontakt hält. Und jetzt hast du so die Aussicht, du kannst mit denen nochmal was machen, du hast nochmal Zeit, deinen Vater zu sehen. Und dann wird diese Tür zugeschlagen von deinem Stiefvater, den du sowieso hast, weil du dich schlecht behandelt fühlst. Und wie gesagt, vieles deutet darauf hin, es stimmt, ne? Also sie hat keine Geschenke bekommen, sie hat keine neuen Klamotten bekommen. David hat in irgendeinem Wutanfall, also ihr Stiefvater hat in einem Wutanfall eines ihrer Handys zerstört. Sie hatte 2 Handys, eines mit einer spanischen SIM-Karte für die Kontakte in Spanien und eins mit einer irischen SIM-Karte für die Heimatkontakte. Und in dem Streit nimmt dieser Mann, der halt ihr Stiefvater ist, nicht mal ihr Vater, sich raus, dieses irische Handy zu zerstören, also quasi ihre Brücke nach Hause abzuschneiden, was ja auch ein riesen, riesen Ding ist, ne? Gerade in ihrer Situation.
Ja, klar, komplett.
So, und jetzt wird auch noch die Tür zugemacht für diesen Heimaturlaub. Ich wäre da an ihrer Stelle auch sehr, sehr enttäuscht und beleidigt gewesen.
Ja, auf alle Fälle. Also man kann es komplett verstehen. Und natürlich hat dann auch mal die Familie ihrer Freundin nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache, denn dass ein Kind, ein jugendliches Kind, bei zu Weihnachten eben nicht zu Hause ist, sondern irgendwie bei der Familie einer Freundin, das sagt ja eigentlich auch schon alles aus, ja.
Ja, das sagt alles aus. Also das ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, das würde es in einer intakten Familie so nicht geben, ne? Also, keine Ahnung. Jedenfalls ist jetzt also der Jahreswechsel 2007 auf 8. Das ist der Silvestertag und Amy und Ashley passen bei Ashley zu Hause auf deren kleinen Bruder auf. Die chatten mit Freunden, also unabhängig voneinander. Amy hat ihr spanisches Handy dabei. Und von dem aus, auch wenn es teurer ist, schickt sie einem Freund in Irland eine SMS, die später noch eine Rolle spielen könnte. Da schreibt sie, mach dir keine Sorgen um mich, ich habe einen Plan. Dazu kommen wir später eventuell noch. Die Mädchen feiern also so gemütlich ins Jahr rein. Wie gesagt, die babysitten, die chatten mit Freunden, die sehen fern und sind dann auch noch wach, als Ashleys Mutter Debbie um 1:30 Uhr nachts nach Hause kommt. Die war auf einer Party. Und feiern dann auch mit Debbie noch ein bisschen weiter. Und so gegen 3 Uhr kehrt dann Ruhe im Hause Rose ein und alle legen sich schlafen. Dementsprechend wird dann auch am 1. Januar etwas länger gepennt. Und Amy stellt fest, dass ihre Klamotten dreckig sind. Sie hat keine Wechselklamotten mehr dabei. Und sie kleidet sich in Sachen von Ashley. Die Mädels starten so ganz gemütlich in den Tag. Sie hat so eine Jogginghose und so ein Dieseloberteil von Ashley an, also ganz normale Sachen. Die fahren nochmal in die Stadt, wollen ein bisschen gucken, ob was geht. Aber 1. Januar, da passiert halt nichts, da ist Feiertag, da ist alles zu. Also hängen die einfach nur ein bisschen in der Stadt rum, fahren dann später abends wieder nach Hause zu den Roses und fragen dann, ob Amy nicht noch eine weitere Nacht bleiben darf. Also vom 1. Januar auf den 2. Januar. Aber Debbie denkt sich jetzt, okay, die ist jetzt eine Woche bei uns. Die Familie will sie bestimmt auch nochmal sehen. Sie will sich da auch nicht irgendwie zu sehr einmischen. Sie will auch keinen Streit mit Amys Familie. Und sie sagt dann jetzt, okay, es ist nochmal Zeit, dass Amy nochmal nach Hause fährt. So, sie ist jetzt lang genug da.
Vollkommen verständlich und auch so unter Berücksichtigung des Jahreswechsels auch irgendwie hat das natürlich nochmal so eine andere Motivation, ne, letztendlich zu sagen, okay, startet doch irgendwie als Familie gemeinsam ins Jahr und sowas halt, ne?
Ja, und auch einfach natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass Probleme sich natürlich auch nicht lösen, wenn man Abstand nimmt, ne? Also ja, nach diesem Streit am zweiten Weihnachtsfeiertag war es vielleicht ganz gut, dass sie eine Zeit lang so weg von zu Hause war und sich die Gemüter beruhigen konnten. Aber letzten Endes ist halt nichts gewonnen, wenn man gar nicht mehr miteinander spricht.
Nee, genau.
So ist es dann schließlich so 22 Uhr, als Amy sich auf den Heimweg macht, immer noch in Ashleys Klamotten, hat quasi ihr Handy dabei, hat ihre Kopfhörer auf, hört so Musik über das Handy. Die hat so ein, das war zu der Zeit so ganz innen, so 2007, 8, so ein pinkes Nokia-Handy, was man so aufklappen konnte. Also das hatten viele, viele Leute, die, also viele weibliche Leute. Ich kann mich da ganz, ganz bildlich dran erinnern, dass das super viele Menschen hatte, die ich kannte. Na egal. Sie nimmt ihre Wäsche mit, also ihre getragenen Klamotten in einer Umhängetasche und macht sich auf den Weg. Der Heimweg dauert ungefähr so 20 Minuten zu Fuß. Also sie könnte relativ schnell zu Hause sein an diesem 1. Januarabend. Allerdings, wie du dir denken kannst, wären wir nicht hier, wenn sie nicht ankommen würde.
Ja.
Am Morgen des 2. Januar erhält Ashley eine Einladung von einer anderen Freundin aus diesem Freundeskreis. Die wollen gemeinsam irgendwo hin, so ein bisschen rumbummeln. Und Ashley ruft bei Amy zu Hause an und fragt, ob sie mitkommen möchte. Hat Audrey, also Amys Mutter, am Telefon und die ist verwirrt und sagt, aber hä, Amy ist doch bei dir. Also die rechnet offensichtlich damit, dass Amy noch bei den Roses ist, weil sie am Vorabend, am 1. einfach nicht nach Hause gekommen ist.
Ja, und das war jetzt für mich auch so eine Stelle, die ich gerade eigentlich fragen wollte, ob die Eltern von Amy denn wussten, dass sie wieder zurückkehren wird. Denn das ist ja eigentlich schon eine relativ wichtige Information, ehrlich gesagt. Wenn sie ein paar Tage zu Hause war oder nicht zu Hause war, dann finde ich, ist es schon auch die Verantwortung der Eltern von Ashley oder eben von Amy selbst, wie auch immer, aber eigentlich schon von den Eltern von Ashley mal kurz Bescheid zu sagen, von mir aus durch die Kinder Bescheid zu sagen, dass sie jetzt auf dem Rückweg ist. Also die einfach loszuschicken, ohne was zu sagen. Und ja, da kann man ja auch verstehen, warum die jetzt irgendwie, also Amys Eltern, warum die nicht irgendwie vorher reagiert haben, als sie nicht eingetroffen ist.
Ja, genau. Also die wussten nicht, dass sie kommen würde. Das stimmt, das wurde versäumt, denen Bescheid zu sagen. Da hast du auch recht, das ist durchaus ein Versäumnis. Man hätte das machen können. Auf der anderen Seite waren es halt auch keine kleinen Kinder mehr. Die ist 15, die ist diesen Weg super oft gegangen. Hätte man jetzt vielleicht auch, oder hätte ich vielleicht jetzt auch versäumt in dem Moment. Also da bist du vielleicht etwas umsichtiger als ich.
Ja, das ist auch ein Argument. Ich weiß nicht.
Jedenfalls stellt sich jetzt Verwirrung ein, denn es ist klar, Amy ist nicht nach Hause gekommen, sie ist aber auch nicht bei Ashley. Was ist jetzt passiert? Ashley macht trotzdem diesen Ausflug mit ihrer Freundin, bittet aber darum, dass man sie informiert, wenn man irgendwas Neueres von Amy hört. Und da normalerweise Amy immer so, das ist so deren Ritual, in normalen Wochentagen, Amy kommt meistens so zwischen 15 und 16 Uhr bei Ashley an und chillt dann da den Tag, weil sie, wie gesagt, möglichst wenig Zeit zu Hause verbringen möchte. Deswegen ruft Ashley ihre Mutter dann gegen 16 Uhr an und fragt, ob Amy vorbeigekommen ist, ob sie aufgetaucht ist. Aber ist sie eben nicht, sie bleibt verschwunden. Und Ashleys Mutter ruft dann wieder bei der Mutter von Amy an und die einigen sich dann darauf, dass Amys Mutter die Polizei verständigen wird. Ja. Also eine Vermisstenmeldung abgeben wird. Das wird sie allerdings erst am nächsten Tag, am 3. Januar machen. Warum? Das bleibt ungeklärt. Sie sagt also Ashleys Mutter, dass sie jetzt zur Polizei geht, macht es aber erst einen Tag später. Das ist schon etwas seltsam, finde ich.
Ja klar, ist das seltsam. Also die ist seit einem Tag weg. Da muss sie auch sofort reagieren.
Dave, also der Stiefvater, soll sich angeblich auf den Weg gemacht haben, nach ihr zu suchen. Ergebnislos, aber man hätte natürlich trotzdem die Polizei verständigen müssen. Also was ich meine, ist ja schön und gut, dass er auch die Gegend absucht, aber es wäre halt schon besser, auch den Behörden Bescheid zu sagen.
Ja, ohne Zweifel. Also wir reden nochmal von einer besonderen Situation im fremden Land, wo sie nicht viele Freunde außer Ashley hatte und sie ist verschwunden seit einem Tag. Das ist auch selbstverständlich, dass sie an die Polizei informieren müssen.
Ja, zumal das wissen auch Ermittler gerade bei so vermissten Fällen. Also viele vermissten Fälle stellen sich heraus, jemand hat die Zeit vergessen, jemand ist mal für einen Tag abgehauen, kommt wieder zurück. Aber gerade bei Entführungsfällen oder vermissten Fällen, wo jemand dann einfach eben nicht aus eigenen Stücken wegbleibt, da sind diese ersten 24 Stunden aus ermittlungstechnischer Sicht halt super entscheidend. Ne? Mhm. Und die werden jetzt hier halt torpediert. Und noch was anderes passiert, was ich mir nicht erklären kann, was ich unter aller Sau finde. Der Vater von Amy, Christopher, erfährt erst durch Social Media Suchaufrufe von dem Verschwinden seiner Tochter. Also den ruft keiner an, keiner hält das für nötig, dem mal Bescheid zu sagen. Weder die spanischen Behörden noch seine Ex-Frau, keiner sagt dem, dass das Kind verschwunden ist. Ne? Auch unter aller Sau.
Ja, unter aller Sau. Ich würde sagen, symptomatisch oder typisch für diese Familiensituation offensichtlich.
Ja, definitiv. Die Polizei sucht den Heimweg ab, also die Verbindung zwischen dem Haus der Roses und dem Haus der Fitzpatrick Mahones. Und man findet da keine Spuren, die irgendwie auf ein Verbrechen hindeuten. Also es gibt keine Blutspuren, es gibt keine Ahnung, umgeknickten Sträucher, die auf irgendeinen Kampf hindeuten oder irgendwelche Reifenspuren, die auf irgendein fluchtartiges Wegfahren hindeuten. Man findet nichts von ihren Sachen. Und es gibt auch keine Zeugen, die irgendwie irgendwas gesehen haben, eine Entführung oder irgendwas, was komisch war. Also es gibt erstmal keinen Hinweis auf eine Entführung und man geht erstmal davon aus, dass Amy aufgrund der familiären Probleme und auch dieses Streits am zweiten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich von zu Hause weggelaufen ist. Und ja, die Eltern sind jetzt immer wieder zu Gast, auch in der verschiedenen Medien, bei der Presse und so, die zeichnen halt auch das Bild, dass das durchaus möglich sein könnte. Also dass sie halt, wie gesagt, ein ja geplagter Teenager war, halt einfach ein widerspenstiges Kind, das auch schon viermal von zu Hause weggelaufen ist und immer wieder zurückgekehrt ist, aber dem das halt durchaus zuzutrauen ist.
Ja, die Adressierung dieser News-Zeile finde ich auch wieder sehr, sehr, sehr fragwürdig, aber okay.
Ja, dazu erwähnt dann ihre Mutter immer wieder in den Medien, dass es wohl einen ominösen Plan gegeben hätte von Amy, zu ihrem 16. Geburtstag nach Irland zurückzukehren. Also das könnte dieser Plan gewesen sein, den sie in der SMS an einen Kumpel angesprochen hat. Und auch wenn der 16. Geburtstag halt noch bevorsteht, impliziert sie halt so, ja, dann hat sie vielleicht jetzt vorher versucht, sich auf den Weg zu machen. Allerdings fragt sich die Öffentlichkeit relativ schnell, wie sollte Amy sich denn auf den Weg nach Irland machen? Sie hat ja nichts dabei. Ne? Sie hat geliehene Klamotten von Ashley, sie hat kein Geld, sie hat noch nicht mal einen eigenen Ausweis. Also sie besitzt gar keinen Pass, sie kann das Land gar nicht verlassen.
Nee, also das ist nämlich eben der Punkt, sie ist mittellos. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre wirklich trampen oder mit irgendwelchen anderen Leuten, die sie nicht kennt, zu fahren. Und das ist natürlich auch super gefährlich.
Ja, sie hatte ja, als sie verschwunden ist, ihr Handy dabei. Damit hat sie ja Musik gehört, aber sie meldet sich auch in den folgenden Tagen nicht bei ihren Freunden, also bei niemandem, nicht mal bei Ashley. Und so geht dann auch irgendwann die Polizei nach einigen Wochen nicht mehr von einem freiwilligen Verschwinden aus, weil die eben unterstellen, okay, irgendwann müsste sie ja mal auftauchen irgendwo. Ne? Das ist eine 15-jährige, mittellose junge Frau, die sich auf den Weg gemacht hat. Die würde irgendwann früher oder später auffallen oder beziehungsweise wieder nach Hause kommen, weil sie es halt nicht geschafft hat. Und sie würde sich zumindest mal bei ihren Freunden melden. Sie würde irgendeine Art von Kontakt halten wollen.
Ja, genau. Und wie sieht's denn aus? Konnte das Handy geortet werden? Hat man das überhaupt probiert?
Ob das probiert wurde, weiß ich nicht. Davon ist nichts zu lesen. Also es scheint da keine Ortungsversuche, zumindest keine Erfolge gegeben zu haben. Also es wurde nie in irgendeiner Berichterstattung erwähnt.
Mhm.
Die Eltern, also David speziell, der ungeliebte Stiefvater und auch Audrey, die sind jetzt sehr öffentlich wirksam in irgendwelchen Talkshows unterwegs. Die wenden sich an so ein britisches Detektivbüro, das da auf der Iberischen Halbinsel ganz gut vernetzt ist, die unter anderem auch für die Familie McCann arbeiten, also Madeleine McCann, das verschwundene englische Mädchen aus Portugal. Und dieses Ermittlerbüro arbeitet eben auch für die McCanns, also bekannte Ermittler auf jeden Fall. Die werden jetzt auch von Amys Familie quasi auf den Fall angesetzt. Aber die finden auch nichts heraus, er fördern nichts zutage.
Okay.
Es gibt wohl auch sehr, sehr schleppende Kommunikation nur zwischen Amys Familie und der Polizei. Das stellt die Polizei sich auch an sich irgendwie flüssiger vor. Und erst Monate nach dem Verschwinden von Amy erscheinen Audrey und David mit einem Anwalt bei der Polizei und übergeben dann diesem Anwalt, der soll quasi deren Vertretung übernehmen, auch der Polizei gegenüber, und übergeben diesem Anwalt persönliche Gegenstände von Amy, unter anderem ihr Handy, das sie angeblich in ihrem Zimmer gefunden haben.
Mhm.
Und jetzt hast du natürlich genau aufgepasst und weißt, dass sie das auf dem Heimweg bei sich hatte und sie hatte nur noch das eine Handy. Das heißt, wenn sie das im Zimmer gefunden haben wollen, muss sie an diesem zweiten, beziehungsweise am ersten zu Hause gewesen sein.
Oder sie wurde abgefangen.
Aber das Handy ist ja trotzdem nach Hause gekommen. Also sie muss irgendwie zumindest heimgekommen sein, um das Handy reinzulegen, wenn es wirklich in ihrem Zimmer gefunden wurde.
Oder jemand aus der Familie hat was damit zu tun und hat sie abgefangen, das Handy eingezogen.
Oder das.
Und, ne? Also ist ja auch denkbar.
Das Handy, das schicke ich voraus, das kann allerdings auch keinen Aufschluss über irgendwas geben. Das kann nämlich gar nicht forensisch ausgewertet werden, denn kurz danach kommt es zu einem Einbruch bei dem Anwalt und geklaut wird als einziges Amys Akte und das Handy.
Ja, ist ja sehr seltsam.
Also nichts anderes, ne? Der Typ ist in vielen Fällen involviert. Das ist ein erfolgreicher Anwalt. Der hat unter anderem auch in irgendwelchen Unterweltprozessen was zu tun. Und alles, was gestohlen wird bei diesem Einbruch, ist diese eine Sache.
Ja, okay. Sehr, sehr, sehr seltsam. Also entweder
Das
ist es so nicht wahr oder jemand wurde dafür angeheuert, das zu entwenden, und zwar gezielt das zu entwenden.
ist ja, das ist auf jeden Fall, ist das schon ein deutliches Ausrufezeichen, dass da mit diesem Verschwinden nicht alles astrein abgegangen ist. Also dass da auf jeden Fall sie nicht von selber weggelaufen ist. Und wie du schon sagst, dass das Handy aufgetaucht ist im Familienbesitz, deutet schon so ein bisschen darauf hin, das empfinde ich nämlich auch so, dass jemand aus der Familie was mit ihrem Verschwinden zu tun hat.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine super sensible Sache, und so eine Vermutung ist immer etwas, was man schwer nur über die Lippen bringt. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr harter Vorwurf. Aber an dieser Stelle ist das Handy einfach zu bedeutsam, als dass man es das jetzt hier irgendwie vernachlässigen könnte.
Ja. Die Ermittlungen der Polizei und auch dieses englischen Ermittlerteams laufen allerdings komplett ins Leere und das Verbleiben von Amy Fitzpatrick kann nicht geklärt werden. Natürlich auch da ihr Handy niemals ausgewertet werden kann. Im Jahr 2012 entscheidet dann die Familie Audrey und David mit Dean wieder nach Hause zu ziehen, zurück nach Irland. Und ja, es geht dann zurück nach Dublin. Also dieses Kapitel Michas ist nach einigen Jahren beendet. Und man lebt wieder in Irland. Im Mai 2013, da ist Dean gerade 23 und gerade Vater geworden. Da erschüttert eine weitere Tragödie das Hause Fitzpatrick, denn Dean stirbt einen gewalttätigen Tod. Er wird erstochen von seinem Stiefvater David Mahone. Also, der
Ja.
hatte, wie gesagt, der ist 23, der ist gerade Vater geworden. Der hat sich auch seinem leiblichen Vater wieder sehr angenähert und der leibliche Vater Christopher und auch Freunde von Dean, die sagen, dass er in dieser Zeit 2013 das erste Mal von dem Verschwinden seiner Schwester so richtig gesprochen hat. Er hat das vorher immer, hat immer dicht gemacht, das immer von sich geschoben. Und jetzt so in den letzten Monaten hat er offensichtlich, ja, als ob er so eigene Traumata verarbeitet hätte, angefangen davon zu sprechen, vielleicht auch erst irgendwie über manche Sachen nachzudenken, Zugang zu manchen Gedanken und Emotionen zu bekommen und hat auch angedeutet, dass er sich nochmal an die Behörden wenden will, weil ihm Dinge klar geworden sind, weil er Zusammenhänge erkannt hat.
Hat mit
Und
seinen
dann auf
23
einmal.
Jahren jetzt natürlich auch einen gewissen Reifeprozess erlebt, ist selbst
Genau,
Vater geworden,
genau.
hat insofern wahrscheinlich auch den inneren Drang, mit seinem leiblichen Vater in Kontakt zu treten, mit dem zu sprechen, so eine Art Mentor auch zu haben. Und umso tragischer eigentlich ja auch, dass dann sein Stiefvater ihn dann umbringt. Also was war denn hier das Motiv?
Genau, dann auf einmal wird er so tragisch aus dem Leben gerissen, wo er gerade so angefangen hat, sich mit diesem Fall aus seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Und an der Täterschaft gibt es auch gar keinen Zweifel. Dean stirbt durch einen Stich ins Herz und David Mahone wird dann von der Polizei befragt und er sagt, die beiden hätten sich um eine Wasserflasche gestritten und Dean hätte ein Messer gezogen und ihn bedroht. Er hätte ihn öfter mal mit Messern oder auch mit einer Pistole bedroht und daraufhin hat David ihm das Messer abgenommen. Dann haben sie gerangelt und in dem Rangeln hat dann quasi David das Messer gehalten und Dean ist absichtlich, offensichtlich in Selbstmordabsicht in das Messer reingelaufen.
Okay, also so
Das.
ganz spartanisch sozusagen, ja. Also wie so ein Krieger von den 300, der sozusagen sich so ins Messer stürzt. Ja, ist
Ja.
doch wahrscheinlich totaler Unsinn, oder nicht?
Ja, die Polizei zweifelt das auf jeden Fall auch an. Zum einen gibt es keine verbriefte Hintergrundgeschichte, dass Dean jemals irgendwie wirklich aggressiv gewesen ist oder auch irgendwen mit irgendwas bedroht hat. Dann sind die halt auch nicht ganz blöd und wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn du jemandem ein Messer abnimmst und die Person hat ein Messer und ist in de hat wirklich die Intention, dich zu verletzen, dann wirst du bei der Entwaffnung in 99% aller Fälle verletzt werden. Also
Den Gedanken hatte ich
irgendwas,
gerade
ne?
auch. Ja, genau.
Du wirst mindestens Schnittwunden an der Hand haben oder vielleicht auch einen Stich abbekommen, weil das einfach sehr dynamisches Geschehen ist. Aber dass du jemandem ein Messer abnimmst in der Streitsituation und komplett ohne Kratzer bleibst, ist eigentlich, gibt's eigentlich nicht in der Praxis.
Ja.
Und dann soll dieser junge Mann in selbstmörderischer Absicht, der ist gerade Vater geworden und der
Genau.
hat gerade angefangen, irgendwie in seiner Vergangenheit rum zu recherchieren. Nichts deutet darauf hin, dass der irgendwie suizidgefährdet war. Und dann soll der selber ins Messer reingelaufen sein, und zwar auch so, dass er direkt tot ist. Ne? Also das ist ja auch eine riesen Glückssache. Also du kannst ja auch Stiche durchaus überleben. Also für die Polizei deutet eigentlich eher alles auf einen gezielteren Stich hin durch David halt.
Aber sowas kann doch wahrscheinlich auch forensisch nachgewiesen werden, oder?
Ja, nicht so richtig. Du kannst ja nur einen Stichkanal nachweisen. Ja, du hast halt einen Stichkanal.
Ich hätte jetzt gedacht, irgendwelche Hämatome durch einen Einschlag sozusagen, also quasi wenn irgendwie noch Fingerbereiche oder sowas den Körper berühren, entstehen. Und auf der anderen Seite, dass es, wenn er wirklich ins Messer gestürzt wäre, dass es dann eben ausbleibt.
Ja, aber ich glaube, dass so Spurenbilder relativ ähnlich sind. Also wenn du jetzt jemand ein Messer reinrammst oder wenn der mit voller Geschwindigkeit in dich reinläuft, das müsste ja ein relativ ähnliches Spurenbild tatsächlich nach sich ziehen. Ich weiß es nicht.
Ja.
David wird jedenfalls zu 7 Jahren verurteilt wegen Totschlags. Also man kauft ihm zumindest diese Notwehrgeschichte nicht ab und auch diese Suizidgeschichte nicht. Er wird allerdings nicht wegen Mord verurteilt, sondern wegen Totschlags. Interessanterweise bleibt die Mutter von Dean und Amy bei ihm. Also Audrey bleibt an seiner Seite, heiratet ihn sogar in Haft. Auch irgendwie abstrus, ne? Also der Mann hat irgendwie deine verschwundene Tochter gemobbt, die dann verschwunden ist, hat vielleicht was damit zu tun und tötet auf jeden Fall nachweislich dein zweites Kind. Und du heiratest ihn. Ich finde das sehr, sehr weird irgendwie.
Ja, klar. Super weird. Wirkt sehr toxisch.
Was auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass die Polizei diese Selbstmordgeschichte nicht geglaubt hat, ist, dass als David das erste Mal befragt wurde, also er hat den Tatort auch verlassen, nachdem Dean angeblich ins Messer reingelaufen ist. Er hatte nicht versucht, erste Hilfe zu leisten, er hat auch keinen Notarzt gerufen. Das hätte man ja höchstwahrscheinlich getan in so einer Situation.
Klar.
Und bei einer ersten Befragung durch die Polizei hat er Dean dann auch immer Bastard und Missgeburt genannt, also hat jetzt nicht unbedingt gut von ihm gesprochen. Nicht das, was man an Vokabular benutzen würde, wenn dein Stiefsohn, den du ja auch schon seit einigen Jahren kennst, durch deine Hand aus Versehen verstorben ist. Ne?
Ja, was ist denn das überhaupt für eine Ausdrucksweise? Das geht ja gar nicht.
Ja, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, generell, ne? Aber in dieser Situation nochmal umso so wahnsinniger.
Ja, genau.
David muss dann also für 7 Jahre wegen Totschlags ins Gefängnis. Ja, wo ist Amy? Ist aber trotzdem natürlich die Frage, die über allem steht. Was wusste eventuell Dean, dass er nochmal Sachen rekonstruiert hat, dass er vielleicht auch nochmal zur Polizei wollte? Und da müssen wir jetzt nochmal anfangen, uns zu fragen, was wissen wir überhaupt über Amy und über ihre Umstände und was gibt es eventuell für Theorien, was mit ihr passiert sein könnte?
Ja.
Sie war 15, ein, wie gesagt, geplagter Teenager, der einige Probleme hatte und der ja auch schon für sein Alter relativ häufig und viel getrunken und auch gekifft hat. Also sie war da schon irgendwie, das war ihr nicht fremd, so verschiedene Rauschmittel.
Ja.
Und es gibt auch Gerüchte, dass sie von Erwachsenen als Drogenkurier benutzt wurde. Also dass die irische Mafia, da gibt es so ein relativ bekanntes irisches Kartell, die Kinahans, und die sind auch gerade in diesen Orten sehr vertreten, wo halt viele Engländer sind. Daniel Kinahan ist, glaube ich, letztes Jahr verhaftet worden. Der hat in Dubai gelebt, auch auf ganz großem Fuß, hat sich auch so bei Instagram immer schön inszeniert. Und da gab es dann auch irgendwelche Verbindungen zu dem Boxer Tyson Fury. Der durfte nicht in Amerika einreisen, weil klar gewesen wäre, wenn der nach Amerika gekommen wäre, hätte das FBI ihn befragt zu seinen Verwicklungen in dieses Kinahan-Kartell.
Ach echt?
Ja, da gibt's wilde Stories. Also die finanzieren viel Boxen auf der britischen Insel und unter anderem soll auch er dadurch finanziert worden oder mitfinanziert worden sein. Ja, auf jeden Fall, dieses Kartell ist halt auch in so diesen englischen Ballungsgebieten recht aktiv und die nehmen öfter so Jugendliche so als Runner für ihre Drogen, weil die halt unauffälliger wirken.
Mhm.
Und es gibt halt Gerüchte, dass Amy das gemacht hat und dass Amy vielleicht nicht nur das gemacht hat, da sind wir so ein bisschen bei dem Fall der Dönermorde in Anführungsstrichen, denn sie wurde auch immer wieder mit älteren Männern gesehen, zu denen sie offensichtlich Kontakt hatte. Also da steht tatsächlich auch so ein bisschen im Raum, dass sie ja da sich älteren Herren zugewandt hat und die vielleicht auch ihre vulnerable Situation ausgenutzt haben, vielleicht auch gegen monetäre Zuweisungen, weil sie halt von zu Hause aus nichts bekommen hatten. Also um es mal ganz klar zu benennen, irgendwelche Kackgesichter, die sich vielleicht ihr Vertrauen erkauft haben, um dann irgendwelche Gegenleistungen zu bekommen.
Ja. Ja, und ich meine, sie war ja nur wirklich in einer schwierigen Situation und sehr verletzlich. Und unterm Strich hatte sie, wie eben schon gesagt, keine Mittel, um zurück nach Irland zu kehren. Und von daher würde das auch ganz gut passen, dass sie sich dann ausgerechnet bei diesen Leuten dann Hilfe sucht.
Ja, und alleine schon die Tatsache, dass auch Teenager haben Wünsche, ne? Und wenn du kriegst nicht mal neue Klamotten, du musst so alte Sachen tragen, du kriegst nicht mal Geschenke zu Weihnachten oder Geburtstag, ne? Natürlich willst du dir irgendwie deine Wünsche erfüllen und dann bist du halt gefundenes Fressen für so Arschlöcher, die das ausnutzen, unter Umständen, ne?
Unter Umständen. Also das ist jetzt nur eine Möglichkeit, richtig? Oder weiß man das schon?
Nee, das ist, also das, man ist sich da relativ sicher. Sie ist ja auch mehrfach von zu Hause weggelaufen, 4-mal ist verbrieft, hatte auch auf irgendwelchen Parkbänken geschlafen. Also, wie gesagt, dass der Haussegen total schief hing und dass sie da in falsche Kreise gerutscht ist, ist auf jeden Fall klar, ne? Sie hat halt auch die Schule geschwänzt, da hat sie sich nie richtig eingelebt. Aber die letzten 3 Monate vor ihrem Verschwinden war sie überhaupt nicht in der Schule. Also hat komplett das gut sein lassen. Und da weiß man zum Beispiel auch nicht, was sie dann tagsüber gemacht hat, weil sie ist ja jeden Tag in der Regel so zwischen 15 und 16 Uhr bei ihrer besten Freundin aufgelaufen, ne? Und den Tag muss sie ja irgendwie verbracht haben. Und da liegen dann halt auch so die Theorien nahe, dass sie da vielleicht einfach mit dem falschen Umgang unterwegs war, ne?
Ja, und auch hier kommen wieder die Eltern ins Spiel, denn die Polizei wird auf diese zugegangen sein. Es geht gar nicht anders. Die Polizei nicht, die Schule, Entschuldigung. Die Schule wird sich bei denen gemeldet haben, um nachzufragen, wo sie denn bleibt. Also so lange zu fehlen, ohne dass sich die Schule meldet, das passiert nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und so sind natürlich einige Theorien, die wir jetzt hier ins Feld werfen können, ne? Zum einen, dass sie da irgendwie, ja, aufgrund der Kreise, in denen sie sich bewegt hat, da vielleicht irgendwie an die falsche Person gekommen ist, weil sie irgendwie kriminelle Menschen kannte, vielleicht durch Drogenschmuggeln, vielleicht auch durch das, ja, ich will es nicht, durch das Ausnutzen ihrer Person, durch irgendwelche anderen Leute. Es gibt auch einen Gewalttäter aus diesem Kinderhen-Kartell, der im Gefängnis sitzt wegen mehrerer Tötungsfälle, der auch gesagt haben soll, dass er sie umgebracht hat. Allerdings konnte das nie bewiesen werden. Er konnte auch keine Angaben dazu machen, wo die Leiche zu finden ist. Also durchaus möglich, dass sie von diesem Menschen einfach ermordet wurde. Aber für viele die wahrscheinlichere Theorie einfach, dass sie nach Hause gekommen ist an dem Tag, wo sie eigentlich nach Hause gehen wollte, da auf Mutter und Stiefvater getroffen ist und da irgendwas passiert ist, ne? Denn, wie gesagt, ihr Handy war zu Hause. Das spricht schon dafür, dass sie es zumindest nach Hause geschafft hat. Und ein guter Freund von David Mahone, vom Stiefvater, hat parallel zu ihrem Verschwinden sein Auto als gestohlen gemeldet. Also da könnte man eventuell auch spekulieren, dass damit dann eventuell eine Leiche irgendwo hingeschafft wurde und das Auto einfach verschwinden musste.
Ja, das würde gut zusammenpassen.
Ja, also dass sie weggelaufen ist, ist auf jeden Fall eine Theorie, die man verwerfen kann. Da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Die hatte keine Lebensmittel bei sich, die hatte keine Wechselwäsche, die hat nicht mal einen Pass besessen, die hatte kein Geld, die wäre nicht weit gekommen, ne? Die hätte, keine Ahnung, vielleicht ein paar Tage irgendwo durchhalten können. Also ich bin da definitiv beim Verbrechen und ich bin da schon auch eher bei der familiären Situation.
Ja. Gibt es denn noch weitere Szenarien? Oder sind das so die beiden Möglichkeiten?
Ja, das sind die wahrscheinlichsten. Es gibt dann immer wieder auch so Meldungen über Facebook oder auch Anrufe bei der Familie, wo man dann irgendwie sie noch gesehen haben will. Da hat sie sich in einer zwielichtigen Bar mit einer dunkelhaarigen Frau unterhalten. Und einmal gibt es einen Anruf, dass jemand sagt, die Leiche ist bei so einer Pferderennbahn vergraben, die in der Nähe von der Stadt ist, da wird aber nichts gefunden. Dann, keine Ahnung, gibt es Leute, die sie in Begleitung von irgendeinem Mann gesehen haben wollen. Wie gesagt, dieser eine Kriminelle aus dem Kinderhen-Kartell wird so ein bisschen damit in Verbindung gebracht, der gesagt hat, er hat sie ermordet. Der soll wohl auch so ein bisschen so ein Auge auf sie geworfen haben, schon im Vorfeld. Also es gibt da verschiedene Theorien, aber letzten Endes bleibe ich immer bei der Frage, wie kommt ihr Handy nach Hause, wenn das jemand anders war, ne?
Genau.
Durchaus auch möglich natürlich, dass David Mahone in dieses Kartell irgendwie oder in diese kriminellen Machenschaften irgendwie verwickelt war. Das kann natürlich auch sein. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Sag mal, wie lange war das nochmal verborgen, dass sie das Handy bei denen hatten?
Ein paar Wochen. Also sie haben das wirklich erst nach Wochen, genaue Zahl weiß ich nicht, aber in manchen Berichten wird von Monaten nach dem Verschwinden geschrieben.
Ja, denn also das ist ja alleine schon so ein bisschen seltsam, denn diese familiäre Situation, wie du sie jetzt hier geschildert hast, schreit nicht unbedingt nach, wie soll man sagen, Rücksicht oder nach irgendwie der Möglichkeit, dass die Kinder so eine Privatsphäre hatten oder so. Dass die halt Null. Sehr sortiert waren zu Hause. Jedes Kind weiß nicht, ob die ein eigenes Zimmer hatten, aber vielleicht eben nicht. Und so kann ich es mir kaum vorstellen, dass es dann erst aufgefallen ist, dass ein Handy die ganze Zeit vor Ort war. Unmöglich eigentlich.
Also sie hatte ein eigenes Zimmer, aber wenn dein Kind verschwindet und du davon ausgehst, okay, ist was passiert oder ist sie weggelaufen? Da gibt es ja verschiedene Szenarien. Sie ist selbstständig weggelaufen, irgendwas ist passiert oder sie hat vielleicht jemanden kennengelernt in letzter Zeit, der für ihr Verschwinden verantwortlich sein könnte. Und das sind alles Szenarien, die dich doch dazu bringen, ihr Zimmer zu durchsuchen, nach möglichen Hinweisen. So, also dieses Handy wäre dir super schnell in die Hände gefallen.
Und wie genau haben sie es nochmal erklärt, dass sie das Handy jetzt dort gefunden haben?
Gar nicht.
Gar nicht. Einfach so, ja, ach so, hier ist übrigens das Handy.
Genau.
Aber es ist aber auch klar, dass sie das Handy vorher mit bei Ashley hatte.
Ashley bezeugt das und sie hatte das immer dabei und wir erinnern uns, sie hat ja in der Silvesternacht noch einem Freund eine SMS geschrieben, richtig, und sie hatte nur dieses eine Handy.
So, das heißt also, an der Stelle gibt es Klärungsbedarf und eigentlich auch, ja, eine klare, die einzige Möglichkeit wäre eigentlich, dass Amy dann nachts irgendwie kurz zu Hause war, um ein paar Sachen abzuholen, aber ausgerechnet dann ihr Handy liegen zu lassen und dann aber so liegen zu lassen, dass es niemandem auffällt, über Wochen, boah, ich weiß nicht.
Ja, und dann muss man ja noch sehen, dann kommt da noch dieser seltsame Tod von Dean hinzu. Ich glaube einfach, der hat irgendwas mitbekommen, der hat dann 2 und 2 zusammengezählt, der hat David Mahone mit seinen Überlegungen und mit seinen Gedanken konfrontiert, bevor er eben zur Polizei gegangen ist, was er ja eigentlich angekündigt hatte, und musste deswegen sterben. So,
genau, das
ist ja, also das hätte jetzt auch sein, klar kann es noch die Situation geben, dass ihr was anderes passiert ist von einer dritten Person, aber dann ergibt das Handy bei der Familie keinen Sinn und dann ergibt auch Deans Tod einfach wirklich überhaupt keinen Sinn.
Nee, überhaupt nicht. Gab es denn mal irgendwann einen Zwischenfall zwischen Christopher und David? Sind die mal aufeinander gebrannt? Ja, denn auch das wäre ja nochmal irgendwie ein Hinweis. Denn also ich habe jetzt hier schon das Gefühl, dass sich Dean jetzt an Christopher gewandt hat und sie sich halt ausgetauscht haben und dass Christopher vielleicht doch ein bisschen mehr Vertrauen bekommen hatte als vorher oder als zumindest als David. Und so kann ich mir einfach vorstellen, dass er für David ein Dorn im Auge war.
Ja, also Christopher hat mehr Vertrauen bekommen und er hat öfter mit Dean gesprochen, aber Dean hat nie was Konkretes geäußert. Er hat halt immer nur gesagt, dass er über viele Sachen nachdenkt, dass er manche Sachen auch jetzt irgendwie klarer sieht und dass er sich nochmal an die Polizei wenden muss, weil ihn das nicht loslässt und weil er halt Ideen hat. So, und er hat halt vorher nie davon gesprochen und deswegen war das für Christopher schon bemerkenswert, dass er auf einmal dieses Thema so häufig aufgemacht hat, 2013. Hm. Es gibt dann noch irgendwie so eine kurze Episode, da soll angeblich jemand bei Amys Eltern angerufen haben, ein Mann mit afrikanischem Akzent, der gesagt hat, dass Amy festgehalten wird in Madrid bei irgendwelchen Menschenhändlern und dass man für sie für 500.000 Euro wieder rausgeben würde. Diese Spur kann dann auch auf ein Prepaid-Handy zurückverfolgt werden und man geht davon aus, dass sich da jemand einen Scherz erlaubt hat. Also es kam halt nie wieder irgendwas. Und ja, wie gesagt, es passt einfach zu viel auf die Familie. Ne? Allein die Tatsache, guck mal, wenn wir das alles mal aufschlüsseln, die Vermisstenmeldung einen Tag später, obwohl man halt vorher versprochen hat, der Mutter, der Freundin, man macht das an dem Tag. Ne? Mhm. Schon drei Jahre vorher der Brief von Ashleys Mutter an die Behörden von wegen, ey, das Kind wird vernachlässigt, wenn da nicht eingegriffen wird, dann wird ja was passieren, früher oder später. Das Handy, das sie nachweislich dabei hatte, der Wagen von Davids Kumpel, der gestohlen gemeldet wurde, parallel, und letzten Endes der Tod von Dean, also ich finde, und der Einbruch bei dem Anwalt, das darf man ja auch nicht vergessen.
Hm.
Ja, ja. Also da bin ich, das ist mir alles zu fishy und deutet mir alles zu sehr in eine einzige Richtung.
Ja, ich würde es auch sagen. Das scheint wirklich so zu sein. Ich finde es halt schade, das weiß ich nicht. Also David wurde ja inhaftiert und hatte eben diese 7 Jahre. Und sollte er etwas damit zu tun gehabt haben, dann wäre es ja irgendwie ein guter Zeitpunkt gewesen, um darüber zu sprechen.
Ja, einen richtigen Abschluss gibt's also nicht. Wir können hier nur vermuten, dass die Familie was mit dem Verschwinden und wahrscheinlich auch mit dem Tod von Amy Fitzpatrick zu tun hat. Ob sie tot ist, können wir auch nicht genau sagen. Denn ohne Leiche keine Gewissheit. Im Mai 2023, also vor 3 Jahren, da kam der Fall nochmal ans Tageslicht und nochmal an die Oberfläche, denn da wurde in der Nähe ihres Verschwindeortes die Leiche einer Frau gefunden. Die war aber in so schlechtem Zustand, dass man relativ wenig sagen konnte. Die Gutachter schätzen das Alter zwischen 20 und 30. Die können sich aber natürlich auch ein bisschen irren, ne? Also es kann natürlich auch jünger sein. Die Untersuchungen laufen immer noch. Also man kann immer noch nicht sagen, ob das Amys Überreste sind oder nicht. Aber in der Nähe der Leiche wurde eine Tasche gefunden und die passt zumindest zu dem Modell, was sie von Ashley mitgenommen hat für ihre Dreckwäsche. Also sie hatte so eine Tasche von der ausgeliehen. Also das eventuell so ein Finger zeigt, dass es ihre Leiche sein könnte, aber diese Leiche lag da einfach jetzt seit über 15 Jahren und war klimatischen Verhältnissen ausgesetzt, die halt einfach suboptimal waren, sodass die forensische Untersuchung immer noch läuft und man jetzt Stand jetzt immer noch 3 Jahre später nicht weiß, ob es Amy ist oder nicht.
Okay, das bleibt zumindest spannend. Also an der Stelle würde man zumindest, hat man den Hoffnungsschimmer, dass man Amy finden konnte. Aber die Hintergründe des Vorfalls klären sich damit vielleicht nicht unbedingt.
Ja, das stimmt.
Eieiei. Das ist schlimm. Wirklich schlimm.
Ja, das ist wirklich, wirklich crazy. Ja.
Ja, und am Ende dieses ganzen Familienchaos bleiben Christopher, von dem man nicht viel weiß, ja, der scheint ja irgendwie auch irgendwo, sag ich mal, ein tragisches Opfer der ganzen Geschichte zu sein. Man weiß ja die Hintergründe nicht. Wir haben jetzt ihn als Menschen hier nicht kennengelernt. Aber eben auch Audrey, die beide Kinder verloren hat und eben auch David. Das ist schon alles sehr tragisch.
Ja, aber Audrey, die ja auch letzten Endes auch wenig, wie soll ich sagen, wenig Motivation gezeigt hat, irgendwie zur Aufklärung beizutragen, ne? Die halt auch zumindest an der schlechten Behandlung ihrer Tochter mitbeteiligt war im Vorfeld und die dann den Mann geheiratet hat, der ihren Sohn getötet hat, nachweislich. Ne? Also schon auch eine sehr, sehr komische Rolle. Und die, ob das jetzt, keine Ahnung, Gedankenlosigkeit ist, Vernachlässigung oder eben Kalkül, die halt auch einfach zu spät die Behörden informiert hat. Ne? Also auch eine Person, die eine sehr, wie soll ich sagen, eher negative Rolle spielt. Und ja, David, der sowieso so ein hier insgesamt auch eher schlecht wegkommt. Ne? Und Christopher, ja, da hast du recht, da formt sich kein Bild, der spielt einfach keine Rolle in der Geschichte.
Ja, also ich sag mal, der Elefant im Raum ist ja immer noch der Streit im Prinzip zwischen der Familie und Amy. Und Amy ist abgehauen, über Weihnachten hinweg, über Silvester hinweg. Und zwar eben bei Ashley, bei einer anderen Familie, wo es ihr gut ging. Und wir wissen ja nicht, wie so ein Zusammentreffen danach wieder hätte sein können.
Genau.
Ne? Also es kann ja auch durchaus sein, nur um das vielleicht noch als weiteres Szenario so hier ein bisschen ins Feld zu führen, dass es ein Wiedersehen gab, aber auch einen Streit zwischen der ganzen Familie. Nur Dean hat es vielleicht nicht mitbekommen, weil er vielleicht gerade nicht da war. Auch das ist denkbar, dass er vielleicht bei Freunden war, draußen. Ich weiß nicht, wie alt er, wobei 2008 er war. 13 war der 23, dann war der 18, also hätte locker auch draußen gewesen sein können, als Amy zurückkam. Und dann hätte es, also es ist durchaus auch denkbar, dass David und Audrey da zusammen was gemacht haben. Das würde erklären, warum sie erst einen Tag später die Polizei kontaktiert hat, weil sie vielleicht die Leiche erst noch wegschaffen mussten. Und das würde erklären, warum das Handy da war und warum sie nochmal David später geheiratet hat.
Genau, das ist genauso mein Gedankengang. Und dass dann Dean im Nachhinein irgendwie, dem kamen dann Sachen komisch vor. Vielleicht hat er sich auch die Frage gestellt, wo kommt das Handy her? Vielleicht hat er auch irgendwas beobachtet damals, was damals keinen Sinn ergeben hat, was aber im Nachhinein Sinn ergeben hat für ihn, irgendein komisches Verhalten beobachtet, irgendein Gesprächsfetzen aufgeschnappt, der im Rückblick einfach dann Sinn ergibt, ne? Und hat dann irgendwie die Puzzlesteine zusammengesetzt, so, und musste dann deswegen auch sterben.
Ja, ja, ja.
Also, dass das einfach nur eine Tragödie ist, dass der quasi random gestorben ist und dieser Tod hatte nichts mit dem Verschwinden seiner Schwester zu tun, kann ich nicht glauben. Da bin ich wieder zu sehr mit dem Aluhut unterwegs und will an so einen Zusammenhang glauben.
Ja, ich auch irgendwie. Fabian, ja. Ich glaube, mit diesem Gedanken können wir hier schließen, oder?
Ja, natürlich schließen wir mit dem Gedanken und auch mit dem Aufruf an euch da draußen, mal ihr den inneren Sherlock loszulassen und uns zu sagen, was denkt ihr denn? Was haltet ihr von diesem Fall? Und wie ist eure Theorie? Wo seid ihr da? Und Schreibt das gerne bei Instagram. Ihr macht das in letzter Zeit, ihr macht das immer schon richtig gut, aber in letzter Zeit seid ihr richtig geil. Ihr seid so aktiv, liked Posts und kommentiert und macht, und das pusht den Algorithmus richtig gut. Also ihr seid wirklich, wirklich so unsere PR-Abteilung. Das finden wir richtig gut, und macht bitte weiter. Und wenn ihr uns nicht folgt, dann macht das mal. Helft uns noch ein bisschen weiter zu wachsen. Diskutiert gerne mit, kommt mit uns in Kontakt und teilt eure Gedanken zu diesem Fall. Hast du noch irgendwas mitgebracht sonst irgendwie? Hast du ein Dislike? Hast du ein One Love? Hast du einen Track der Woche? Hast du irgendwas Nettes, was du uns noch präsentieren möchtest?
Nein. Mir fiel gerade nichts ein.
Warte, kurz ich und irgendwas? Knapp, nein.
Nee. Mm-mm. Außer vielleicht, dass ich gerade meine Liebe zu Milchreis neu entdecke oder wiederfinde. Und das ist eigentlich ganz cool. Mehr gibt's aber eigentlich auch aktuell nicht.
Milchreis ist aber auch einfach geil. Also ich war immer eher Team Grießbrei, muss ich sagen. Ich finde Grießbrei ist nochmal geiler. Mhm. Ja. Aber Milchreis ist schon auch solide. Also so mit Zucker und Zimt ist schon...
Ganz schlicht und plain sozusagen. Ja, ja. Das ist schon ziemlich lecker. Ja,
schlicht. Schlicht ist meistens gut.
Ja, so. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Und mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Denn wir sollten mit diesem Milchreisgeschmack auf der Lippe uns hier verabschieden.
Na gut, dann machen wir das. Dann sind wir raus an dieser Stelle und stellen uns alle Milchreisgeschmack auf der Lippe vor.
So,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.
Ciao.